Auch ich begrüße alle herzlich und heiße uns alle herzlich willkommen, auch zu dieser Stunde. Und mein Gebet ist auch, dass der Herr möchte uns gemeinsam segnen. Und es hängt nur einzig und allein von dem ab, Geschwister, wenn wir alle für das beten, wenn ihr betet. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man hier steht und man weiß, es wird für dich gebetet. Und so geht es mir auch, obwohl ich manchmal immer fast mit Zittern diesen Ort besteige. Aber dann das Bewusstsein, dass Geschwister beten, das bringt dann doch etwas Ruhe. Und so bin ich gewisser Zuversicht, dass der Herr wird auch uns miteinander diese Stunde segnen. Nun, wir stehen in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit. Und heute ist, wie schon gesagt, der vierte Advent angefangen. Und Adventszeit ist eine Wartezeit. Es war früher so, im Alten Bund haben die Menschen gewartet, das Judenvolk, denen der Herr Jesus versprochen war, aber auch die ganze Menschheit, auch alle Heiden, sie wussten durch die Juden, dass ein Erlöser, Erretter kommen wird. Und sie haben auch gewartet. Wir leben in der Zeit, wo der Tag erfüllt war, wo der Herr versprochen hat und hat gesagt, er wird einen Tag machen. Dieser Tag, der Evangeliumstag, der ist nun angebrochen mit der Geburt Jesus Christus und ist in die Kraft getreten, nachdem er gesagt hat, es ist vollbracht. Von dieser Stunde an kann jeder Mensch ohne Opfer, ohne andere Dinge zu tun, er kann direkt zum Vater kommen, er kann zu Jesus Christus kommen. Und er kann Erlösung, Errettung, Heil, Friede und das volle Genügen haben, wenn er will. Es hängt von einem jeden persönlich ab. Aber Geschwister, wir stehen wieder in einer Wartezeit. Es hat sich das erste Kommen des Herrn vor 2000 Jahren, etwas mehr, hat sich es ereignet. Wenn jene Menschen voller Erwartung waren und wussten nicht, was es ihnen mitbringt oder wie es sein wird. Sie haben nur, was die Propheten gesagt haben. Sie waren vorbereitet. Das Judenvolk war ja vorbereitet. Sie wussten genau, wo er erscheinen wird, auch welche Zeit, denn es steht geschrieben, denn der Geist deutete hin, auf welche Zeit er kommen wird. Aber die allgemeine Welt wusste es nicht. Wir, Gott sei Dank, leben in dem Evangeliumstag, in dem letzten Tag, in der letzten Stunde. Und wir haben durch sein Wort alles. Aber wir stehen vor einem zweiten Kommen des Herrn. Und ich glaube, dieses Warten, jeder, der eine solche Hoffnung hat zu ihm, dass er an jenem Tag vor ihm erscheinen kann, mit Freudigkeit, so sagt der Johannes, der reinigt sich auch gleich, wie er rein war. Es steht in einem Lied geschrieben, dort steht so, wissen sollte jede Frau und wissen sollte jedes Kind, wer Jesus ist. Und Geschwister, glückselig der Mensch, der Jesus erkannt hat, der mit ihm Gemeinschaft hat und der ihn als seinen besten Freund nennen kann, der ihn als seinen Bruder nennen kann, aber auch als sein Erretter, Erlöser und seinen Heiland nennen kann. Und wer es noch nicht weiß, wer ihn noch nicht kennt, der hat heute noch Zeit. Ich meine, heute mit dem Heide nenne ich den Tag des Heils, bis der Herr kommen wird. Aber Geschwister, es gab eine Morgenzeit, es gab eine Mitternachtszeit, es gab eine Abendzeit. Die Abendzeit hat angefangen mit der letzten Reformation, aber wir stehen heute am Ende. Und wann der Herr kommen wird, das weiß kein Mensch. Der Herr Jesus hat selber gesagt, auch die Engel im Himmel nicht. Und weil er auf dieser Erde war, hat er gesagt, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Der hat sich's vorbehalten. Petrus ermahnt und sagt, wie soll denn wir geschickt sein mit einem heiligen Wandel und mit einem gottseligen Wesen, wenn wir seine Erscheinung erwarten? Und das möchte uns zum Bedenken bringen. Wer Jesus noch nicht kennt, der möchte allen Fleiß dranlegen, um Jesus zu kennen. Nun, heute habe ich überschrieben das Thema, kennst du Jesus? Dies ist eine Frage und möchte mit der Hilfe des Herrn ein wenig über das sprechen. Zuerst vom alten Bund. Wir wissen, Geschwister, dass der Herr Jesus, er wurde als Erretter, als Erlöser schon verheißen bei der Schöpfung der Welt. Wir lesen gleich im Anfang, wo Gott die Welt geschaffen hat und nach dem Sündenfall, wo der Mensch die Probezeit nicht bestanden hat und es trat die Trennung von Gott ein. Und da kam Gott und er hat dieses gesprochen, er hat ein Urteil gesprochen, aber auch gleich die herrliche und wunderbare Verheißung. Und so lesen wir 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Und da ist die Rede, wo der Herr hat gefragt, Adam, Eva und dann die Schlange. Und dann sagt er jetzt im Vers 15 so, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das war die erste Verheißung. Gott hat schon Vorkehrungen getroffen. Und so sehen wir, wenn wir die ganze Bibel durchgehen, es handelt sich, dass die ganze Heilige Schrift, die dreht sich um ein Zentrum, das Zentrum in der Heiligen Schrift, ob es im Alten Bund war, ob es der Neue Bund ist, was immer es sein mag, es ist Jesus Christus. Um Jesus Christus dreht sich alles, weil der Mensch verloren, weil er seine Heiligkeit, weil er seine Gemeinschaft mit Gott verloren hat. Da hat Gott diesen Heilsplan, und zwar steht geschrieben, ehe der Welt grundgelegt war, da hat Gott schon den Heilsplan bereit, denn er wusste, bei ihm ist alles gegenwärtig. Wenn er wusste, dass ein Edgar, dass ein Markus, meinetwegen alle andere kommen werden, nach tausende Jahren, dann wusste er, was diese Menschen tun werden. Und er hat diese Menschen zu erretten, ihnen zu helfen, hat er den Erlösungsplan geschaffen. Und so sollte heute ganz kurzmächtig ein paar von den vielen Bibelstellen, was in der Bibel sind, es reicht die Zeit nicht aus, um diese alle nachgehen. Wer aber sich interessiert, der kann die Konkordanz nehmen oder kann auch die Bibel in die Hand nehmen und wird von einer Stelle zur anderen kommen, wo es immer sich um Jesus handelte, um den Erlöser, um den Erretter, um den König aller Könige, um den Herrn aller Herren, aber auch um den Richter. Und der, vor dem an jenem Tage, wenn er das zweite Mal kommt, alle zu stehen bekommen. Und es ist eine ernste Frage, dass sich jeder Mensch mit dieser Frage möchte dich so recht beschäftigen, dass er nicht an jenem Tage unvorbereitet vor ihm erscheint, sondern dass er eine klare Vorstellung hat, vor wem er erscheinen wird. Wer es eigentlich ist, dieser Jesus, von dem so viel gesprochen wurde, die ganze Zeit hindurch. Und es wäre traurig, wenn wir, die wir ihn kennen, aber vielleicht durch Gleichgültigkeit, durch Leichtsinn, durch Leichtfertigkeit, man kann auch dieses verlieren. Und das sollte uns aufmerksam machen, dass wir dieses göttliche Heil, was er uns geschenkt hat, doch bewahren möchten. Wie der Psalmist schon sagte, ach, dass ich meine Seele in den Händen tragen konnte, so möchten es auch wir machen. Weiter, wenn wir gehen, kommen wir zu Mose. Mose hat nämlich gesagt, so, Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte, aus euren Brüdern erwählen oder erwecken. Und den, auf den sollt ihr hören. Mose hat ganz deutlich gesagt und hat gesprochen von Jesus Christus. Und zwar aus eurer Mitte wird er kommen. Und so, wenn wir gehen durch die ganze Bibel, so kennen wir, wir kommen zu den, schon von David. David hat auch gesagt, viele Bibelstellen, was von Jesus Christus ist. Auf einer sagt er so, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Von wem sprach er? Zu seinem Herrn. Später nimmt Jesus Bezug auf diese Bibelstelle und fragt und sagt, also, was sie gesagt haben, wie Sohn ist Jesus, der Sohn Davids? Dann hat er gesagt, wie spricht David von ihm und sagt so, er sprach, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Also er nimmt Bezug und sagt, wenn ihn David Herrn geheißen hat, wie kann er dann sein Sohn sein? Und wir sehen, David hat viele Bibelstellen von ihm sind geschrieben, was er gesagt hat. Aber Geschwister, diese Bibelstelle können wir nicht alle durchnehmen, nur etliche. Ein paar Bibelstellen möchte ich erwähnen und dann weitergehen. Zum Beispiel wenn wir jetzt nehmen Jesaja. In Jesaja Kapitel 7, Vers 14 heißt es so, siehe, eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Wie deutlich, Jesaja hat dies zuvor prophezeit. Das ist jetzt in Kapitel 7 und Vers 14. Und dann in Kapitel 9, Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und 6, lasst uns mal lesen. Und da heißt es so, denn uns ist ein, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich. Und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. Dort hat Jesaja gesprochen und kurz danach hat er gesagt, eine Jungfrau wird schwanger sein, wird einen Sohn gebären und dessen Name wird sie Immanuel heißen. Immanuel bedeutet so viel wie Gott mit uns. Also von diesem Tag an kann jeder zu Gott kommen und er kann die Gewissheit bekommen, dass Gott mit ihm wird wandeln. Welch ein Vorrecht, wir dürfen mit Gott wandeln, aber wir können auch sicher sein, wenn wir uns zu ihm halten werden, dann wird er sich zu uns halten und er wird mit uns gehen, wohin wir auch gehen. Er wird immer mit uns sein. Geschwister, der Herr Jesus kam in einer Zeit, wo es dunkel und finster war. Es war dunkel und finster. Der Prophet Jesaja, der war dieses prophezeit hat, dass der Herr kommen wird, der hat auch ganz genau gesagt, zu welcher Zeit er kommen wird. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt lesen, in demselben Kapitel, Kapitel 9, Vers 1, da heißt es so, das Volk, das im Finstern wandelte, sieht ein großes Licht und die da wohnen im Finsternlande, scheint es hell. Und in Jesaja Kapitel 60, gleich Vers 1 und 2, da heißt es so, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Felder, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glanze, der über dir aufgeht. Der Herr Jesus kam zu einer Zeit, da es dunkel und finster war. Es wurde schon öfters gesagt und darauf hingewiesen, dass er kam zu dieser Zeit, wo auch das Gesetz nicht mehr, wo auch das Volk Israel, es war eine Zeit, wo kein Prophet war. Und zwar wird es gesagt, 450 Jahre war kein Prophet mehr. Und in dieser Zeit ging das Gesetz, also die Gebote Gottes, gingen so allmählich, sie wurden verschwommen, gingen dem Volk verloren. Und anstatt der Gebote Gottes kamen die sogenannten Aufsätze, was die Ältesten des Volkes, was sie haben als Ersatz erfunden für das, was Gottes Gebot war. Wir wissen, der Herr Jesus hat einmal getadelt und hat gesagt, wo sie ihm gesagt haben, warum tun deine Jünger die Hände nicht waschen und tun so die Aufsätze der Ältesten übertreten. Und welche Antwort gab er dann? Dann hat er gesagt, warum habt ihr durch, ich sage es mit meinen Worten, durch ihre Aufsätze habt ihr das Gebot Gottes verlassen. Und hat auch dann auch gesagt, in was es besteht. Ich glaube, wir wissen alle diese Stelle auch. Er hat es ihnen gesagt, in was das besteht, dass sie das Gebot Gottes aufgegeben haben. Und so war in dieser dunklen Fensterzeit, ist der Herr Jesus erschienen. Nun, er kam und alle Propheten haben von ihm geweissagt. Wenn wir jetzt nehmen eine Bibelstelle von Zacharia, Zacharia Kapitel 9, Vers 9. Und hier steht so, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Israel, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der Eselin. Geschwister, wir sehen später, wie sich diese Bibelstelle buchstäblich erfüllt hat. Und wenn wir sehen, wie deutlich doch die Propheten, ihr Geist, der Geist Christi, was in ihnen war, der sie leitete, der ihnen das offenbarte, wie deutlich haben sie alles beschrieben, dass er wird als Erlöser kommen, dass er wird ein König sein und dass ihm wird alles untertan sein. Die Heiden werden erleichtert durch den. Alles wurde prophezeit und gesagt. Und später auch diese im Einzug bei Jerusalem, wo er in Jerusalem einzog, das letzte Mal, da hat sich diese Bibelstelle buchstäblich erfüllt. Und zwar, wo er dann kam, auf einer Eselin geritten. Und wo er kam, da erregte sich wieder die ganze Stadt. Wer ist der, der da kommt? Und man hat gesagt, ein Prophet, das ist Jesus von Nazareth, ein König. Also alles hat sich erfüllt. Es müsste doch klar sein, dass die Leute, die dort wohnten, die Leute, die es wussten, dass sie müssen doch Jesus erkennen. Aber wir haben im Einleitungswort gelesen, er kam in sein Eigentum und die Seinen erkannten ihn nicht. Er ward Fleisch und er wandelte unter seinen Brüdern. Aber man hat ihn verleugnet, man hat ihn nicht angenommen. Und dann sagt er, er kam in sein Eigentum. Man erkannte ihn nicht, man hat ihn, aber dann sagt er, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Es ist heute noch so, es hat sich nichts geändert. Wer Jesus Christus aufnimmt in sein Herz, dem gibt er Macht, Gottes Kind zu werden. Dem gibt er Macht, in Wirklichkeit sein Leben zu verändern. Wir haben viele Beispiele, wo Menschen, die eine Natur haben, wie der Jesaja auch davon spricht, und die Propheten, wo er spricht von den Wölfen, von den Löwen, Bären und so weiter. Das meint solch eine reißende Natur, eine gottlose Natur. Aber wenn sie zu Jesus kommen, dann, wenn sie Vergebung der Sünden erlangen, wenn sie Jesus kennenlernen, dann wird ihre Natur verändert und sie bekommen eine Lammesnatur. Und er hat ja auch gesagt, zur selbigen Zeit will ich das steinerne Herz wegnehmen von euch und will euch ein fleischernes Herz geben. Das kann jeder erfahren, der zu Jesus kam. Und wenn die Propheten von dem allem geschrieben haben, von seinen Eigenschaften, von seinem Kommen, wenn sie doch so es beschrieben haben und die Menschen haben es nicht erkannt. Aber heute, Geschwister, man kann sie irgendwie entschuldigen. Das Judenvolk war im Gesetz unterrichtet. Und sie haben Jahrhunderte und Aberjahrhunderte haben sie das Gesetz gehabt. Und wo der Messias verheißen war, da dachten sie, er wird sie wieder befreien. Er wird den Thron Davids aufrichten. Er wird sie von dem römischen Joch befreien. Das war ihre Hoffnung. Wo er jetzt aber kam und er hat ein anderes Reich aufgerichtet, da konnten sie es einfach nicht begreifen. Sie dachten, sie sind das Volk Gottes. Sie konnten es nicht begreifen, dass dieser Messias, der sollte für die ganze Welt sein, der sollte für alle Heiden das Heil bringen. Später, wo Heidengemeinden entstanden, wo der Apostel Paulus und Barnabas kamen und berichteten, was Gott durch sie, was der Herr durch sie getan hat, aber sie konnten es nicht verstehen. Sie dachten, wo der Petrus das erste Mal zu den Heiden einging, nämlich zu Cornelius, und er kam zurück nach Jerusalem, da wurde er beschuldigt, du bist eingegangen zu den Unbeschnittenen. Sie wollten sagen, du hast unser Heiligtum verunreinigt. Also mit dieser Überzeugung können wir sie irgendwie entschuldigen. Aber kann heute jemand sich entschuldigen, die wir schon über 2000 Jahre die Schrift haben, die wir haben, was doch der Herr Jesus getan hat, wie er die Menschen erlöst hat, wie er seine Gemeinde gegründet hat, wie er sie durchgebracht hat durch die Nacht, durch die lange, finstere Nacht, wo die Gemeinde Gottes war verschwunden, sichtbar hat man sie so nicht gesehen, als eine Organisation, als eine Gemeinde. Obwohl sie lebte, obwohl sie war. In der Offenbarung steht geschrieben, das Weib von der Sonne begleitet. Sie fliehte in die Wüste, und zwar auf 1260 Jahre. Das war die lange, finstere Nacht, wo der falsche Glaube herrschte. Aber Gott hat seine Gemeinde bewahrt. Und wir sehen viele Beispiele, wie Gott seine Gemeinde durchgebracht hat. Später in der Zeit, wo von Luthers Zeit, wo die Reformation hat stattgefunden, wie doch das Joch wurde abgeschüttelt, wie die Menschen suchten nach etwas Besseres. Und in dieser Zeit hindurch dauerte 350 Jahre bis 1880. Gott sei Dank, da brach das helle Licht herein, wo der Prophet Zacharia sprach und hat gesagt, und am Abend wird es Licht sein. Und wie können wir dankbar sein, Geschwister, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, dass wir nicht rumirren brauchen, da und dort suchen, wo Unklarheit, wo Finsternis und Licht vermengt war. Aber Gott sei Dank, durch seine Boten, durch seine Knechte, hat der Herr Jesus das Licht wieder hervorgebracht. Es war, hat sich erfüllt, wie es vor seinem ersten Kommen war. Finsternis bedeckte das Land. So war es auch in dieser Zeit. Ein Wirrnis, eine Unklarheit bedeckte das ganze Erdreich. Menschen suchten, viele aufrichtige Kinder Gottes waren, aber die spürten, die wussten, es ist nicht das ganze wahre Licht. Aber Gott sei Dank, der Herr führte seine Gemeinde wieder hervor. Und wir können Gott sei Dank sagen, wir leben in dieser Zeit. Aber wir sehen auch immer wieder, Geschwister, wo eine Wahrheit entsteht, wo eine göttliche Kirche oder eine göttliche Gemeinde entsteht, da ist unbedingt, wird der Seelefeind sich wehren und baut daneben seine Kirche, und um dem zu widerstreben, das Göttliche zum Es zu ersticken. Aber es hat ihm noch nie gelungen. Und Gott sei Dank, wenn wir heute dastehen, dann können wir sagen, der Herr hat uns bis hierher gebracht. Er wird uns auch weiterleiten, sofern wir ihm treu bleiben. Nun, Geschwister, die Propheten, doch eine Bibelstelle möchte ich noch lesen, was der Prophet Jesaja geweissagt hat in Kapitel 53. Kapitel 53, Vers 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie deutlich. Also man kann es nicht deutlicher schreiben. Die Propheten, die haben alles gesagt, sie haben ihn gesehen. Deshalb schreibt auch der Apostel Petrus: Der Geist deutete, auf welche Zeit und um unser Willen. Und wir leben heute. Der Apostel Paulus sagt, es sollte nicht ohne uns vollendet werden, sondern wir sind in diese Zeit gekommen. Und er nahm unsere Krankheit auf sich, unsere Schmerzen. Nicht allein die Seelen hat er geheilt, er heilt auch den Leib. Und in dieser herrlichen Zeit, das hat Jesus mitgebracht. Und wohl dem, der ihn kennt als seinen Erlöser, wohl dem, der ihn auch kennt, nicht allein als Erlöser von Sünden, von dieser Qual, sondern auch der ihn kennt als seinen Heiland, der auch die leibliche Gebrechen heilen kann. Und so sehen wir, Schwester, es ging durch diese Zeit hindurch, aber wo er jetzt kam, wie war die Reaktion der Menschen? Was haben die Menschen getan? Und da lasst uns ganz kurz etliche Bibelstellen betrachten. Zum Beispiel bei seiner Geburt, bei der Erfüllung, wo sich jetzt die Verheißung erfüllt hat, Jesus kam. Das Erste, der Engel, was hat er gesagt? Er kam und zu den Hirten und er sprach: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allen Menschen widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David? Wenn wir das sehen, die Engel, die ganze Engelwelt, alsbald war bei ihnen die Menge der himmlischen Heerscharen und sie freuten sich. Was haben die Hirten getan? Die Hirten vor Freude, sie sprachen: Lasst uns gehen nach Bethlehem und die Geschichte betrachten. Lasst uns sehen, was die Engel uns gesagt haben. Und sie gingen hin. Dies alles können wir lesen in Lukas Kapitel 2. Da können wir es lesen. Und sie kamen und sie fanden das Kindlein. Und jetzt, wo sie das gesehen haben, was taten sie weiter? Voller Freude. Sie gingen und breiteten das Wort aus und sagten es weiter. Sie konnten diese Freude nicht für sich behalten. Aber weiters, was taten die anderen Menschen? Jetzt kommen wir zu Herodes. Wir lesen, wo die Weisen kamen und haben Herodes gefragt, wo der neugeborene König sei. Sie haben seinen Stern gesehen. Und da lesen wir, und da steht es geschrieben, zwar in Matthäus 23, Vers 16. Und da steht es dann geschrieben: Herodes aber, da er das hörte, erschrak er und mit ihm die ganze Stadt Jerusalem. Herodes, es wurde von hier gesagt, unlängst, er war der erste König, der heidnische König. Er war nicht von den Juden und er erschrak und er fürchtete für sein Königreich und dachte jetzt, oh, wenn der König geboren ist, dann geht es mir also um den Kragen. Ach, und er war bedacht, um ihn aus der Welt zu schaffen. Aber wir wissen, Geschwister, Gott kann niemand widerstehen. Die ganze Welt mag sich wehren, aber wenn Gott etwas macht, das wird bestehen. Keine Macht kann ihn abhalten von seinem Plan. Und wir sehen, wie wunderbar doch Gott auch ihn bewahrt hat, das Kindlein. Wir wissen die ganze Geschichte, wie er nach Ägypten ging, wie er wieder zurückkam, dann nach Nazareth und so weiter. Alles das, das war im Plan. Gott hatte seine Hand auf ihm, bewahrte ihn. Und zwar um meinet und deinet Willen. Dass wir sollten seine Herrlichkeit sehen, dass wir sollten mit ihm persönlich bekannt werden. Weiter, was tat das Volk? Lasst uns mal darüber nachdenken. Wir wissen, Geschwister, in Johannes Kapitel 6 steht es geschrieben, wo der Heiland hat gepredigt zuvor, wo er Wunder getan hat, wo er das Volk gespeist hat, da waren sie ihm scharenweise nachgefolgt. Jetzt aber, wo der Herr gesagt hat, ich weiß ganz genau, warum ihr gekommen seid. Ihr seid nicht gekommen, weil ihr also ihn sucht oder die Seligkeit sucht, sondern ihr seid gekommen, weil ihr satt geworden seid. Und er wusste ihre Gedanken, er kannte sie. Auf einer Stelle steht es geschrieben, also er bedarf nicht, dass ihm jemand etwas sagte, denn er kannte, was ein Mensch war. Und jetzt, wo er von dem Brot des Lebens geredet hat, wo er von der wahren Nachfolge geredet hat, wo er geredet hat, was es den Menschen kostet, was er tun muss, dass er ihm wirklich recht nachfolgt, oh, da ging es ihnen durchs Herz. Das war zu viel. Das war eine harte Rede, wo er gesagt hat, wer mein Blut nicht trinkt, wer mein Fleisch nicht isst, der kann nicht mein Jünger sein. Und das war für sie zu hart. Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Sie haben nicht begriffen, nicht verstanden. Später sagt der Herr Jesus, Fleisch und Blut ist nicht, der Geist ist, der selig macht. Seine Jünger hat es dann gesagt, aber da steht es geschrieben, von da an, sie ärgerten sich und viele seine Jünger gehen hinter sich. Sie folgten ihm nicht mehr nach. Obwohl sie ihn kannten, aber sie kannten ihn oberflächlich, sie kannten ihn als einen Wohltäter, der sie gespeist hat und hatten auch vielleicht innerlich die Hoffnung gehegt, einstmals wird er auch uns von der römischen Macht befreien und dann werden wir wieder die sein, die über das ganze Volk herrschen, über die Heiden, über alle, wir werden die obere Schicht sein. Aber sie haben ihn nicht erkannt, in seiner Mission. Sie haben ihn nicht erkannt als Erlöser, Erretter, dass sein Reich etwas ganz anderes war, dass er kam, um von der Macht der Sünde zu befreien. Das haben sie nicht erkannt. Und deshalb fragte Jesus auch seine Jünger, die 12, er wendet sich an sie und fragt, wollt ihr auch weggehen? Was haben sie gesagt? Und sie gaben die Antwort, Petrus, der immer dabei war, Herr, ja, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, dass du bist der Christus Gottes. Sie haben erkannt, Geschwister, die Apostel, die 12, die haben erkannt. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes, der Christus. Die haben das erkannt und die haben demgemäß auch gelebt. Wo sie einmal gefragt wurde, hat der Heiland sie gefragt und sagte, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und da haben sie gesagt, wieder was, Petrus. Manche sagen, du seist Johannes der Täufer, dann sagen Elia. Dritte sagen, du bist einer von den Propheten. Das alles war so. Aber Jesus wollte wissen, wer sagt ihr, dass ich sei? Er wollte ihr Herz wissen, wie sie gestimmt sind ihm gegenüber. Ob sie ihn wirklich erkannt haben oder nicht. Und sie haben gesagt, ja. Sie haben ihn erkannt, sie wussten, wer er war. Und dort hat dann der Petrus auch wiederum gesagt, dass du bist wahrlich der Sohn Gottes, du bist Christus. Und dieses Bekenntnis, das wollte Jesus, das will Jesus auch heute von uns. Geschwister, er will nicht unser leeres Bekenntnis wissen, dass wir wirklich, ja, wir kennen Jesus. Wir leben in einem christlichen Land. Man bekennt sich als Christen. Du kannst fragen, wen du willst. Die sagen, wir sind nicht die Muslimen, wir sind nicht andere. Aber wir sind Christen. Man rühmt sich. Aber kennt man im Herzen Jesus? Fragt heute, was ist Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten? Was bedeutet Advent? Fragt die Menschen, wie viele werden eine positive Antwort geben? Es ist fraglich, ob jemand in Wirklichkeit sich mit dieser Frage beschäftigt. Es gibt Menschen, die sich beschäftigen, denen es interessant ist, die auch in Wirklichkeit in Jesus ihren Retter gefunden haben. Aber wenige sind ihrer. Wenige sind ihrer. Und so sehen wir, das Volk, was tat das Volk? Sie umjubelten ihn, wie wir gesagt haben, beim Einzug nach Jerusalem. Hosianna, gelobet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und Jerusalem wurde wieder erregt. Und sie sprachen, wer dies ist. Und sie sagten, das ist der König. Und er kommt. Und das ist der Jesus von Nazareth, ein Prophet. Und so sehen wir, dieses Volk, die ihn umjubelte, dieses Volk, die in Wirklichkeit ihn hier anerkannte, weil er kam. Sie wussten doch gewiss die Schrift, was der Prophet von ihm geweissagt hat, wo er sprach, fürchte dich nicht, Tochter Zion, denn siehe, dein König kommt zu dir, reitend auf einem Esel aus einem vielen Esel, arm, niedrig. Und jetzt hat sich's erfüllt. Sie wussten, sie haben das erkannt. Aber Geschwister, weil ihr Herz etwas anderes erwartete, konnten sie ihn nicht recht erkennen. Heute sind viele Menschen, die in Wirklichkeit auch so gestimmt sind. Sie wissen von Jesus, sie wussten, dass Jesus kam. Seit dieser Zeit hat sich ja die ganze Jahresrechnung geändert. Man sagt, es ist die neue Zeit ist angebrochen. Es ist diese Zeitperiode, die alte Zeitrechnung hat aufgehört und ist eine, und das ist allgemein weltweit bekannt und ist angenommen worden. Das bezeugt, dass Jesus kam und das bezeugt, dass er ist. Aber man leugnet ihn doch. Man will ihn nicht annehmen. Und so sehen wir bei der Kreuzigung, wo Jesus vor Pilatus war, und was war da geschehen? Wo Jesus fragte. Er fragte und sagte: Welchen soll ich euch losgeben? Welchen soll ich euch zum Fest freigeben? Und dann steht es geschrieben, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie überredeten das Volk, dass sie sollten um Barabbas bitten. Barabbas aber war ein Mörder. So sagt uns die Heilige Schrift. Und um eines Aufruhrs willen war er gefangen genommen. Und jetzt sagte dann Pilatus: Was soll ich aber mit diesem tun, von dem gesagt wird, er ist der Judenkönig? Er war ratlos. Er wusste, dass er aus Neid überantwortet war. Und er wollte ihn freigeben. Aber die Schriftgelehrten, Pharisäer, sie überreden das Volk und sagen: Nicht diesen, gib uns Barabbas los. Aber was soll ich jetzt tun mit diesem, mit Jesus? Was soll ich mit ihm tun? Das war seine Frage. Und sie sprachen: Lass ihn kreuzigen. Geschwister, die Frage stellt sich: Was tun wir heute mit Jesus? Wie reagieren wir heute, wenn wir das alles lesen? Sind nicht unsere Handlungen manchmal so, ich meine jetzt im Allgemeinen, in dem christlichen Zeitalter, was die Menschen mit ihm tun? Auch wir, wenn wir ihn beleidigen, wenn wir den Geist Gottes betrieben, wenn wir nicht so leben, wie es vor Gott wohlgefällig ist. Hebräerbriefschreiber schreibt auf einer Stelle so: Es ist unmöglich, dass die einmal geschmeckt haben und teilhaftig worden sind des Heiligen Geistes, wo sie abfallen, dass sie wiederum zur Erneuerung, zur Buße kommen. Es geschieht so, als ob sie das zweite Mal den Sohn Gottes für sich kreuzigten. Diese Bibelstelle hat ja freilich einen tieferen Sinn. Es meint solche, wirklich, die waren Kinder Gottes, die waren teilhaftig. Aber man durch Lauheit, durch Dinge, was man vielleicht manches da hört und dort hört, und es hört sich so schön an, und man sucht einen leichteren Weg, und man kann die Wahrheit verlassen, kann irgend in einen Irrtum reinkommen. Das ist der Sinn hier gemeint. Eigentlich wurde es zu den Juden, zu den Hebräern gesagt. Weil die mich wollten immer wieder das Gesetz halten. Und dann hat der Apostel ihnen das gesagt. Dann wird es keine Erlösung mehr geben für solche Leute. So ist es auch für uns, Geschwister. Wie sollten wir aufpassen, dass wir diese Wahrheit, was der Herr uns geschenkt hat, wenn wir das erkannt haben, dann sollten wir auch dieses Kleinod bewahren. Einmal sagte der David, der Psalmist, so: Ach, dass ich meine Seele in meinen Händen tragen konnte. Etwas Kostbares, etwas Teures, das hebt man, das hält man fest, dass man es nicht verliert. Und so ist es auch bei uns. Und deshalb, wo Pilatus urteilte, da hat das Volk geschrien: Kreuzige ihn. Was machen wir? Geschwister, was taten die Jünger? Der Herr Jesus hat zwar gesagt, beim letzten Abend, beim Abschied, hat er gesagt: Heute Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Oh nein, das werden wir nicht tun. Petrus hat sogar beteuert, hat gesagt: Wenn dich alle verleugnen, aber nicht ich, ich werde dich nicht verleugnen. Und dann steht's, und desgleichen sprachen alle. Was geschah? In Gethsemane, wo die Schar kam, Judas hat sie gebracht. Und wo sie jetzt kamen, und da steht's geschrieben, wo sie sahen, was mit Jesus geschieht, da haben sie sich zerstreut, sie flohen alle. Johannes ging zwar mit, Petrus folgte von ferne. Es stellt sich die Frage, Geschwister, was machen wir mit Jesus? Sind wir auch von denen? Werden wir ihn verlassen, fliehen in der Stunde der Verfolgung, wenn wir um Jesu willen vielleicht zur Verantwortung gezogen werden, wie es in jenem Land war, wo wir dort waren? Es kann die Zeit auch heute wieder, sie kann sich wiederholen. Sind wir dann auch von denen, die so wie die Jünger Jesus verlassen und fliehen? Weil wir wissen, es kann uns unangenehm werden, unser Fleisch und Blut. Oder werden wir ihn verkaufen, wie Judas ihn verkauft hat? Wenn die Liebe zum Geld, wenn unsere Herzen hängen an dem Irdischen, unsere Herzen hängen am Reichtum, vielleicht an unserem Hobby, an all das, und wir sehen, dass um Jesu willen sollten wir manches aufgeben, was wir aber nicht bereit sind, so willig aufzugeben, dann kann es geschehen, dass wir ihn verkaufen. Nicht in dem Sinne, wie es Judas tat und hat 30 Silberling bekommen, aber wir verkaufen ihn, weil wir jene Dinge lieber haben. Oder verleugnen wir ihn wie Petrus vor Angst. Er hatte Furcht, er dachte doch wohl, obwohl er beteuerte und sagte, und wenn ich mit dir sterben muss, aber ich werde dich nicht verleugnen. Und was geschah? Ach, wie gefährlich ist doch es, Geschwister, wenn wir auf unsere Kraft bauen. Wie gefährlich ist es, wenn man sich so stark sieht, wenn man nicht Jesus Christus jeden Morgen persönlich anfleht und bittet und sagt, Herr, ich bin dein Kind. Aber du weißt, ich bin Fleisch und Blut. Heute gehe ich wieder in eine Welt. Ich bin heute wieder umgeben mit bösen Gedanken vielleicht, mit bösen Worten, Scherzen, allerlei Dinge, die was mir begegnen. Hilf mir, bewahre mich, dass ich dich nicht verleugne, sondern dass ich mich erweisen kann als dein Kind. Wir verleugnen ihn, Geschwister, wenn wir nicht das erfüllen, was wir wissen, was vor Gott wohlgefällig ist. Wir brauchen nicht den so Verleugnis, wie Petrus sagt, ich kenne ihn nicht, aber mit unseren Taten, mit unserem Wandel können wir ihn verleugnen. Oder sind wir von denen, die so unentschlossen sind, wie Pilatus war? Er wollte ihn freigeben. Aber dann ruft das Volk, er hat sich selbst zum König gemacht. Und wer sich selbst zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Und wo Pilatus das hörte, hat er gesagt, und das war für ihn nicht angenehm. Ja? Er war ein Heid. Er glaubte nicht an Jesus. Er glaubte nicht an den lebendigen Gott. Aber er war unentschieden. Obwohl er wusste, dass er unschuldig ist. Aber er war unentschieden. Er hat auf eine gottlose Masse gehorcht und war ihnen zum Willen. Sind wir manchmal auf der Arbeit, in der Schule, im Geschäft, wo immer es sein mag, ist es manchmal auch so, wo der Geist innerlich uns mahnt, weil du Jesus kennst, weil du sein Kind bist. Und jetzt ist die Stunde gekommen, wo du sollst ihn bekennen, wo du sollst nicht weichen, sollst nicht verleugnen, sondern dich zu ihm bekennen. Und manchmal ist es so, man hört auf das, was die anderen sagen. Manche lachen, manche verleugnen und man schweigt dazu. Und schon, jemand hat mal in seiner Predigt gesagt, und schon hast du ihn verleugnet. Und so sehen wir, Geschwister, also, was machen wir mit Jesus? Was macht die heilige Menschheit mit Jesus? Was haben die Jünger getan? Die Jünger, die haben gesagt, schon, wo er sie gefragt hat. Und was haben sie später getan? Sie haben Jesus Christus verkündigt als den Erlöser, als den Retter. Sie haben ihn verkündigt als den König aller Könige, Herr aller Herren. Sie haben dem Volk Jesus vor die Augen gemalt. Seine ganze Mission, was er getan hat, warum er eigentlich auf diese Welt gekommen ist. Tausende Menschen fanden das Heil durch ihre Predigt. Petrus hat bei der Pfingstpredigt hat er gepredigt und hat gesagt, diesen Jesus, den ihr durch der Sünderhände oder durch der Heidenhände ans Kreuz gebracht habt, ihr habt ihn getötet, den hat Gott erweckt, von den Toten auferweckt. Wie schon David sagte, es ist unmöglich, dass ihn der Tod bewahren kann, sondern er hat gesagt, du wirst nicht zugeben, dass dein Gesalbter die Verwesung sähe. Und das hat sich erfüllt. Die haben gesagt, das sind wir Zeugen. Wir waren bei ihm. Johannes bezeugt, was wir gesehen, was wir betastet haben. Von dem reden wir. Das war der Apostel Botschaft. Das waren viele, Tausende haben diese Botschaft der Menschwerdung Jesu den Menschen gepredigt. Aber auch die Botschaft des Kreuzes, wie der Apostel Paulus bezeigt und sagt, wenn ich nur Jesus, den Gekreuzigten, predige, den Gekreuzigten, aber vielmehr auch den Auferstandenen. Wäre er nicht auferstanden, so hätte der Kreuzestod nichts geholfen. Kennen wir Jesus, als er sein Leben für sich gelassen hat? Oder kennen wir ihn nicht? Wenn nicht, dann ist es Zeit, dass man sich mit ihm bekannt macht. Und es steht geschrieben, dieses Buch ist, wovon Jesus zeigt. Dieses Buch ist, wo der Herr Jesus gesagt hat, suchet in der Schrift. Wenn ihr hier suchen werdet, dann werdet ihr mit mir bekannt werden. Dann werdet ihr mich erkennen, denn sie ist, die von mir zeigt. Das Zweite, wo es zeigt, wer Jesus ist, das sind seine Kinder, die ein entsprechendes Leben führen, die Gebote Gottes wissen und halten, wie auch der Apostel Johannes beteuert und sagt, an dem merken wir, dass wir ihn lieben, so wir seine Gebote halten. Geschwister, ich sage die Bibelstelle alle nicht. Es kostet zu viel Zeit. Es ist mir innerlich am Herzen, um die Bibelstelle alle nach, es kostet zu viel Zeit. Aber ich glaube, als Bibelleser, ihr wisst, dass ich nicht liege. Das sind Worte, was in der Bibel stehen. Vielleicht sage ich manches nicht so ganz präzise, wie es da steht, aber der Sinn, glaube ich, ist ganz genau so. Und die Apostel verkündigten Jesus als den Erlöser, Erretter, und die haben das hindurchgetragen. Aber Geschwister, was machen wir heute? Sind vielleicht Menschen, die heute Jesus nicht kennen, die Jesus nicht als ihren persönlichen Erretter, Erlöser erlebt haben? Denen möchte ich zurufen von ganzem Herzen. Wie der Prophet Jesaja sagt auf einer Stelle, dort sagt er so, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er hört. Wie ist die Stelle? Wer kann mich? Ja, rufe den an, solange er nahe ist. Was will das sagen? Der Prophet wollte sagen, suche den, solange er zu finden ist. Wenn wir jetzt diese Bibelstelle betrachten, dann wollte er so viel sagen. Es kann eine Zeit eintreten, wo wir ihn nicht mehr finden. Und das, so leicht kann diese Zeit eintreten. Wenn wir ihn heute finden, wenn er heute ist da und wir können ihn finden, es kann morgen vielleicht nicht mehr sein. Und deshalb sagt er, suche den, solange er zu finden ist. Und rufe den an, solange er also nahe ist. Es kann sein, dass er sich von uns abwendet, von jedem Suchenden. Geschwister, wer noch Jesus nicht kennt oder alle Zuhörer, sollte jemand hier sein, der Jesus noch nicht erfahren hat als seinen persönlichen Erretter, Erlöser, der soll wissen, heute ist die Zeit. Wir leben noch im Tag des Heils. Dieser Tag hat angebrochen, wie ich gesagt habe, an der Morgenzeit. Und dieser Tag geht zu Ende. Aber es kann auch persönlich sein, dass für mich heute der letzte Tag ist. Das lasst uns auch nicht vergessen. Also, wer Jesus noch nicht kennt, der hat heute noch Zeit, der hat heute noch alle Möglichkeit, zu ihm zu kommen, ihn anzurufen und ihn bitten, dass er soll sich in seinem Leben offenbaren. Töricht ist der Mensch, der die Stimme hört, und der sich weigert, auf diese Stimme zu hören. Klug ist der Mensch, der diese Stimme hört. Klug ist der Mensch, der weiß, Er ist der König aller Könige. Und wie gut Bekanntschaft haben mit einem Herrn, der über alle ist, der alle unsere Wünsche erfüllen kann, der uns erretten kann, wie das Wort Gottes uns sagt. Ich will euch sagen, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib täten. Danach können sie nichts mehr tun. Aber fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getätet hat, auch in die Hölle schicken kann. Und das hat der Herr Jesus selbst gesagt. Und deshalb, Geschwister, wenn er der König aller Könige ist, er hat sich selbst bezeichnet, der Herr Jesus hat sich bezeichnet, er ist der König, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist die Tür zum Himmelreich. Aber er hat auch gesagt, der Vater hat das Gericht dem Sohn übergeben, weil er der Menschensohn ist, weil er den Thron verlassen hat, weil er auf diese Erde kam. Er hat sich dahin gegeben, er hat sich selbst geopfert. Durch sein teures Blut hat er die ganze Menschheit versehnt mit dem Vaterherz. Und weil er diese Mission erfüllt hat, hat der Vater ihm das Gericht überlassen. Und es wird einmal geschehen, diese Bibelstelle, diese Prophezeiung schon im alten Bunde, hat der Prophet gesagt, und mir sollen sich beugen alle Knie. Und im neuen Bund, den Philipper schreibt er das, und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle der Knie, die im Himmel auf Erden sind. Diese Zeit wird kommen. Und deshalb, wer heute Jesus nicht kennt und wer heute seine Knie nicht beugen will vor Jesus, der wird diesen Tag erleben. Und Geschwister, so gewiss wir heute dastehen, so gewiss werden wir vor Jesus stehen, an jener Stunde, wenn sie schlagen wird. Der Herr helfe uns, dass wir dieses möchten doch zu Herzen nehmen und die Wartezeit, was wir heute haben, dass wir diese Wartezeit möchten doch recht gebrauchen und ausnutzen, dass wir vor ihm einstens bestehen können. Amen.